liegt in der Luft. Dies soll aber keine Weihnachtsfolge von Nerds mit Auftrag werden. Mein heutiger Gast Alexander Schindler hat sich allerdings schon viel mit Weihnachtsliedern beschäftigt. Genauer gesagt mit dem automatischen Auslesen von Metainformationen aus unterschiedlichsten Songs. Diese Leidenschaft hat ihn auch zum Programmieren gebracht. Heute ist er Data Scientist am AIT, Austrian Institute of Technology, und verantwortet dort unter anderem die strategische Weiterentwicklung von Systemen und Werkzeugen, die auf künstlicher Intelligenz basieren. Mit mir spricht er vor allem über die automatische Erkennung von Falschnachrichten, wie man Algorithmen trainiert und warum gut gemachte Fakes auch witzig sein können. Mein Name ist Juliane Deisenhammer und ich wünsche gute Unterhaltung mit der neuen Folge Nerds mit Auftrag, die mit Unterstützung des AIT Austrian Institute of Technology produziert wurde.
Nerds mit Auftrag, der Wissenschaftspodcast von Upper Science.
Sie beschäftigen sich mit der automatischen Erkennung von Falschnachrichten, Fake News, Fake-Bildern und Videos. Mit welchen Fakes beschäftigen Sie sich denn momentan?
Oh, wir schauen uns keine direkten Fakes an. Wir entwickeln Werkzeuge, wie man alle möglichen Inhalte analysieren kann. Das heißt Text, Nachrichten, Artikel, Bilder, Videos, Audionachrichten, Aufnahmen. Da gibt es genug zu tun.
Sie haben im Vorgespräch haben Sie mir erzählt, dass Sie sich gerade mit hybriden Bedrohungen bei Falschnachrichten beschäftigen. Was genau heißt denn hybride Bedrohung in dem Fall?
Im Grunde geht es darum, kurz zusammengefasst, es sind Bedrohungen, die im Internet entstehen, die im virtuellen Raum entstehen und dann aufs reale Leben überschwappen. Also ein gutes Beispiel war in Rumänien, hat es eine Fake News Kampagne gegeben, die behauptet hat, dass es eine Benzinknappheit gibt. Und das hat bewirkt, dass Leute wirklich dann panisch zu den Tankstellen gefahren sind, haben den ganzen Tank vollgetankt, haben Kanister mitgenommen. Das heißt, die Tankstellen haben sie geleert. Das hat dann tatsächlich zu einer Benzinknappheit geführt und zu einem Nachschubproblem über die nächsten 2 Wochen, was zu Rationalisierungen geführt hat und so weiter. Also zu einer realen Bedrohung von einer kritischen Infrastruktur wie Verkehr.
Sie sind ja aber kein Faktenchecker, sondern Programmierer. Wie hilft denn Ihre Forschung beim Finden und Entlarven von Falschnachrichten?
Oh, das war eine gute Auflage. Vielen Dank für das Wort Hilfe. Da werden wir wahrscheinlich jetzt viele Kollegen widersprechen, aber Informatik ist für mich eine Hilfswissenschaft. Und eines der ersten Schritte in so einem Entwicklungsprozess bei einer Software zum Beispiel ist, dass man sich mit dem Kunden oder mit dem Bedarfsträger zusammensetzt und mal die Anforderungen ausarbeitet, die man dann umsetzen muss. Und bei all den Projekten, die wir umsetzen oder erforschen, ist das genauso. Wir setzen uns mit den Bedarfsträgern und in einem so einem Projekt waren die Bedarfsträger Faktenchecker zusammen und wir gehen dann ihre Anforderungen durch. Und in diesem Projekt haben uns dann die Faktenchecker genau ihre Abläufe erklärt, wie sie an so eine vermeintliche Falschnachricht herangehen, was für Punkte sie durchgehen. Und sie haben so Checklisten, die sie dann abarbeiten. Und für diese Checklisten haben wir dann Werkzeuge entwickelt, wo sie technische Unterstützung brauchen.
Und wie wird so eine technische Unterstützung dann aussehen? Kann man das vielleicht so erklären, wie wenn man es einem Volksschulkind erklärt?
Es gibt 2 Hauptanwendungsfelder. Die eine ist, wo der Mensch nicht mehr entscheiden kann, weil die Fälschung so gut ist, dass man es jetzt mit bloßem Auge nicht mehr unterscheiden kann. Und der andere Anwendungsfall ist, wo quasi der Berg zum Abarbeiten so groß ist, dass man es einfach mit seiner verfügbaren Zeit nicht mehr schafft. Und im ersten Fall ist, wenn Bilder wirklich so gut gefälscht sind, dass man keine Grenzen mehr sehen kann, wo jetzt was eingefügt worden ist, und dann braucht man Algorithmik, die jetzt zum Beispiel erkennen kann, anhand der Verteilungsmuster der Pixel, hier kommt es zu einem Schnitt, das kann man mit dem Auge nicht erkennen. Aber analytisch kann man sehen, okay, hier ist was eingefügt worden, weil hier ändert sich jetzt das Rauschverhalten in den Pixelwerten so, dass es klar eine Anormalität ist, die man jetzt darstellen und anzeigen kann.
Mhm. Ja, super spannend. Man spricht da oft auch von Training eines Algorithmus. Stimmt das?
Genau, das nennt man so, ja.
Also wenn ich Training höre, stelle ich mir oft natürlich ein Fitnesscenter vor. Wie kann man sich das vorstellen, dass man einen Algorithmus trainiert? Welchen Muskel genau trainiert man da beim
Algorithmus? Wie kann man sich das am besten vorstellen? Wie ein altes analoges Audiomischpult mit all diesen Knöpfen, die da drauf sind. Und das sind die quasi die Gewichte von so einem Algorithmus. Und im Grunde ist das ja, wenn man es genau definiert, ist es ein statistisches Lernverfahren, so heißt das genau. Und also es ist ein mathematisches Verfahren, wo man, nehmen wir das Beispiel von Bildern, also man hat ein maschinelles Lernverfahren, ein Klassifizierungssystem, das Katze von Hunde unterscheiden kann, also Katzenbilder von Hundenbilder. Und das Modell lernt man dann so, indem man ein Bild reinsteckt und beim Training weiß man das Ergebnis. Das heißt, man steckt ein Bild von einer Katze rein und das rattert dann durch dieses Mischpult durch und multipliziert das Bild dann mit diesen Gewichten, wie es gerade auf dem Mischpult eingestellt sind, und am Ende kommt ein Ergebnis raus, zusammengefasst. Und das Ergebnis sagt, was haben wir gesagt, kommt rein? Hund, und am Ende kommt Katze raus. Das heißt, wenn man Fehler. Und dann nimmt man dieses falsche Ergebnis, es kommt nie 0 oder 1 raus, also es kommt so ein Wert von 0,8 Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Ergebnis. Und dann rechnet man das, was rauskommt, zurück und fängt an, diese ganzen Knöpfe zum Drehen, so damit beim nächsten Mal, wenn man das Bild reinschickt, das richtige Ergebnis rauskommt. Und dann macht man ein anderes Bild. Und jedes Mal dreht man diese Gewichte und das macht man so lang und immer wieder iterativ, bis diese Gewichte richtig eingestellt sind und generell ein richtiges Ergebnis ausspucken.
Das wäre schön, wenn es im Fitnesscenter auch so leicht laufen würde, dass man ein paar Knöpfe drehen müsste, damit man fit und gesund ist. Naja. In Alexander Schindlers Biografie spielt neben Data Science und Software Engineering auch die Musik eine große Rolle. So beschäftigte er sich in seinem Doktoratstudium an der TU Wien mit Music Information Retrieval, das heißt der automatischen Filterung von Informationen, wie zum Beispiel dem Genre aus Songs und Musikstücken. Die intelligente Analyse von Musik blieb ihm aber bis heute erhalten, unter anderem als Universitätslektor an der TU Wien und beim AIT als Leiter des Audioanalyse-Teams.
Das geht zurück bis in meine Kindheit, wo ich Musik studieren wollte und mich schon während der Schulzeit aufs Konservatoriums Aufnahmeprüfung vorbereitet habe, mich dann aber doch anders entschieden habe, weil ich in Ferialpraktiken gemerkt habe, dass Programmieren auch ein kreativer Prozess ist und quasi ein sichererer Werdegang. Ja. Und dann Informatikstudium, und während dem Informatikstudium ja so Studentenfesten gedjt habe und dann meinen eigenen quasi DJ programmiert habe, der Musik aussucht. Und da war es dann irgendwie, wie kann man Computer beibringen, die richtige Musik zu finden? Und da bin ich dann in den Forschungsbereich Music Information Retrieval reingestolpert oder mit Faszination reingestürzt.
In einem Vorgespräch haben Sie mir erzählt, dass Sie für Ihre Doktorarbeit über 6000 Musikvideos angesehen haben.
Ja,
wie kam es dazu?
Es hat mir sogar Kopfschmerzen bereitet. Ich habe meine Doktorarbeit in dem Bereich, das nennt sich multimodale Analyse. Das heißt, die zwei Modalitäten waren Audio und Video. Und bin davon ausgegangen, dass man Audioanalyse verbessern kann, indem man die Informationen aus den bewegten Bildern hinzunimmt. Die Hypothese hat sich natürlich bewahrheitet, aber das Komplexe daran ist zum Beispiel Weihnachtslieder. Es gibt Weihnachtslieder in allen möglichen Genres, von den klassischen Weihnachtsliedern zu Pop, zu Heavy Metal, zu Punk. Und klassische Musik-Klassifikationsalgorithmen tun sie da wirklich schwer, weil sie ordnen natürlich den klassischen Genres zu Heavy Metal und zu Pop, aber nicht zu Weihnachten. Also quasi, wenn man die 10 Genres klassische hat und man fügt Weihnachten als 11. hinzu, dann war die Genauigkeit von Weihnachten bei irgendwo 11%. Weil einfach, ja, klarerweise von der Instrumentierung, von der Harmonik, alles Mögliche, war das klar Heavy Metal. Und wie soll der Computer das rausfinden, dass das jetzt nicht das ist? Weil er kann nicht die Sprache erkennen, er kann nicht den Text analysieren. Und aber in Musikvideos hat immer irgendwer eine Santa Claus-Haube auf, es steht irgendwo ein Weihnachtsbaum herum. Und die Bilderkennungsalgorithmen haben das natürlich erkannt, haben die Information hinzugefügt. Und dadurch war die Genauigkeit vom Weihnachtsgenre sehr gut abgedeckt und sehr hoch.
Super, also über die Videos hat man da Zusatzinformationen für die Klassifizierung gewinnen können.
Genau. Und ein paar lustige Erkenntnisse. Ein Teil der Analyse war, die Hypothese war, dass es sowas wie eine visuelle Sprache gibt, die immer wieder benutzt wird, um Musik wiedererkennbarer zu machen. Also zum Beispiel, was ich nachweisen konnte, für amerikanisches Country war es der Pickup Truck und der Cowboy-Hut und für Heavy Metal war es Feuer und was war noch? Ja, es waren so einige lustige Erkenntnisse, die ich da gewonnen habe.
Gibt es ein gut gefaktes Songcover, das Ihnen gefällt?
Ja, ein sehr, sehr lustiges Beispiel ist ein Cover von Sultans of Swing von Dire Straits, gesungen von Joe Biden und Donald Trump.
Okay.
Wirklich sehr gelungenes Cover. Mit allen Nuancen und Eigenschaften von diesen zwei Präsidenten. Ist sehr witzig.
Wichtig ist, Fake News sind nicht gleich Fake News. Alexander Schindler unterscheidet hier zwischen Missinformation und Desinformation. Wenn Menschen missinformieren oder missinformiert sind, fehlen ihnen oft Details oder Zusammenhänge, weshalb sie unwissentlich falsche Behauptungen veröffentlichen. Bei der Desinformation hingegen werden bewusst falsche Sachverhalte geteilt, um Menschen zu manipulieren, sagt er. Ein Beispiel. Gegner von Elektromobilität teilten kürzlich auf Facebook die Behauptung, dass Elektroautos in winterlichen Staus eine Bedrohung darstellen, weil die gesamte Autobatterie für die Beheizung der Fahrzeuge verbraucht würde. In diesem beschriebenen Gedankenexperiment würden die Batterien von E-Autos bei einem dreistündigen Stau in einem Schneesturm leer werden. Als Folge würde die Straße mit liegen gebliebenen Autos verstopft sein. Die Upper Faktencheck-Redaktion hat diese Behauptung als nicht realistisch eingeschätzt. Handelt es sich hier um Missinformation oder Desinformation? Ich habe unseren Experten um seine Einschätzung gebeten.
Dieses Beispiel, dass E-Autos in winterlichen Verhältnissen Staus verursachen, weil ihnen der Strom ausgeht und sie einfach stecken bleiben, das ist so ein gutes Beispiel. Wie kann man feststellen, dass da jetzt eine Intention dahinter steht und dass damit irgendwas manipuliert werden soll? Weil der Unterschied zwischen Missinformation und Desinformation ist, dass Missinformation, man teilt irgendwas basierend auf falschen Kenntnissen, und mit Desinformation teilt man das mit irgendeinem Zweck dahinter. Man will irgendwas bewirken im anderen. Und das kann eine politische Agenda sein, das kann eine wirtschaftliche Agenda haben oder sonst irgendwas, aber man teilt bewusst falsche Informationen, um andere zu manipulieren. Was ist, wenn da das Ganze nur ein Tweet war und jemand fährt vorbei und ärgert sich drüber und sieht einen Tesla, der einen Stau ausgelöst hat? Das kann ein technisches Gebrechen sein, das muss ja nicht das sein, aber es sind so Ressentiments, die man halt dann teilt. Und die Frage ist, darf man das oder darf man das nicht? Oder sagen wir so, soll ein System das dann rausfiltern, weil man darf seinen Unmut in sozialen Medien mit anderen teilen. Das ist Meinungsfreiheit und das ist jedem sein Recht. Und da jetzt einen Computer beizubringen, ob das eine bewusste Aktion war, um die Meinung anderer zu manipulieren, das ist extrem schwierig. Weil man kann quasi dies in den Menschen nicht reinschauen, man kann nicht in dieses Computerprofil reinschauen. Was man dafür machen müsste, ist seinen kompletten sozialen Medien zu durchforsten und zu schauen, hat er das schon öfter gemacht und so weiter und so weiter. Und das geht dann in den Bereich Massenüberwachung und das wollen wir nicht. Dafür gibt es klare Regeln, dafür definiert die EU klare Regeln, das darf man einfach nicht. Und das wollen wir nicht und in dem Bereich forschen wir auch nicht.
Sind Sie selbst schon mal auf eine Falschnachricht hereingefallen?
Bestimmt, aber ich kann mich nicht erinnern.
Das kann ich verstehen. An so manche Unwahrheiten möchte man sich auch einfach nicht mehr erinnern. Dank der Projekte und Tools, die Alexander Schindler und sein Team entwickeln, können wir Fake News zukünftig aber hoffentlich noch präziser und noch schneller erkennen. Bei Nerds mit Auftrag werden wir auch im kommenden Jahr wieder spannende Leute vorstellen, die uns helfen, Fakten von Irrglauben zu unterscheiden. Damit bleibt mir nur noch, ein paar schöne Feiertage zu wünschen und ich hoffe, wir hören uns auch 2024 wieder.